Es ist ein Wettbewerb der Besessenen, der im Endeffekt geht hier nicht mehr um Vernunft. Also es geht ja nur darum, dem anderen Umsatz abzuziehen. Und das Ganze, was wir hier kritisieren, ist, es ist ja keine Strukturpolitik, die dort betrieben wird.
Kapum, der Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung für ein christliches Miteinander in der Arbeitswelt. Denn Arbeit bewegt Zukunft.
Es ist ja schon fast sowas wie ein Ritual. Der Ladenschluss soll geändert werden. Gewerkschaften und Kirchen kämpfen dagegen. Und immer wieder bekommt die KAB Gegenwind aus der Politik und auch aus der Bevölkerung. Im kommenden Herbst geht es in die nächste Runde. Und da gibt es ein paar neue Ideen, über die ich heute spreche. Und zwar mit dem Diözesanpräses der KAB, Michael Wagner. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, grüß Gott.
Seit wie vielen Jahren verfolgt Sie eigentlich dieses Thema schon?
Mich selber verfolgt dieses Thema, seit ich Diözesanpräses bin, seit 2017. Seitdem bin ich auch als Delegierter der Bayern-Ebene in der Sonntagsallianz Bayern und München vertreten.
Ich erinnere mich daran aber, dass das Thema eigentlich schon viel, viel länger auch zwischen Gewerkschaften, katholischer Arbeiterbewegung und allen möglichen politischen Akteuren schwelt. Also das ist ja immer wieder die Frage, warum haben denn die Läden in Deutschland nicht am Sonntag auf?
Ja gut, das Thema Sonntagsallianz schwelt ja seit den 90er Jahren. Ja. Das ist eine der ältesten Allianzen, die wir haben zwischen Gewerkschaften und Kirchen und auch eine der erfolgreichsten Allianzen, weil wir viele Erfolge
Weil sie sich bislang wehren konnten.
Weil wir immer kämpfen. Es ist Sisyphus-Arbeit, aber wir konnten uns aufgrund der Rechtslage, die wir haben, immer gut durchsetzen. Und zur Sonntagsallianz selber vielleicht ganz interessant. Es ist eine sehr interessante Allianz, weil die Gewerkschaften sehr viel von uns gelernt haben. Zum Beispiel das Thema Werte und Würde, das sind alles Begriffe, die dann in die Gewerkschaft eingeflossen sind, die sie von uns, den Theologen und den Christen, übernommen haben.
Ah ja, spannend. Mhm. Das heißt, vorher haben die wirklich einfach nur gesagt, wir brauchen 6 Tage die Woche. Und sie haben dann gesagt, nee, wir brauchen alle einen gemeinsamen Tag, weil das ist wichtig für Familien.
Ja, und unsere Begründung ist noch ein bisschen anders, weil wir halt von der Würde und von Menschen aus argumentieren, okay, und von den Werten. Und das war für die Gewerkschaften auch neu und ist auch in deren Vokabular heute eingeflossen.
Aber jetzt hat die bayerische Staatsregierung wieder neue Ideen zum Ladenschluss. Das sind vor allem 2, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich welche? Also es geht irgendwie um kleine Läden und verkaufsoffene Sonntage.
Ja, was wir erleben, ist ja nichts weiter als alter Wein in neuen Schläuchen. Die bayerische Landesregierung versucht uns ja ein Ladenschlussgesetz zu verkaufen, weil sie meinte, das alte sei nicht mehr modern genug, das seit den 50er Jahren besteht. Man müsse das Ladenschlussgesetz ja in die Moderne führen und meint damit, dass man zum Beispiel die Einführung digitaler Kleinstsupermärkte das Gesetz novellieren kann und auch die Nahversorgung sichern kann und sozusagen ein modernes Gesetz schaffen.
Was damit gemeint ist, sagen wir gleich nochmal. Und das zweite Ding, was Sie jetzt vorhaben, ist?
Das zweite ist, dass 12 Shoppingnächte eingeführt werden sollen. Also einmal im Monat, jeweils dann Mitternachtsöffnungen. Und die Öffnungen der Sonntage für Markttage und so weiter, die bis jetzt ja vom Gesetz geregelt war, soll jetzt auf die Kommunen heruntergelagert werden. Die Kommunen sollen selbst entscheiden können, welche 4 Sonntage sie im Jahr geöffnet haben.
Was das alles bedeutet und warum Sie das nicht so prickelnd finden, darüber reden wir gleich noch. Aber wo hängt das denn gerade? Also das ist noch nicht Gesetz.
Nein, das ist noch nicht Gesetz, sondern das ist ja die Freien Wähler haben das Thema eingebracht. Die CSU meint nun, den Koalitionsvertrag dementsprechend umsetzen zu müssen und in Wirkung setzen zu müssen. Und somit hat die Landesregierung relativ schnell und aber auch überraschend vor der Sommerpause jetzt auf einmal Eckpunkte genannt, an denen sie das neue Ladenschlussgesetz ausrichten möchte.
Also das sind sozusagen die Pfeiler, die sie gerne hätten. Und dann müssen sie den Gesetzestext drumherum noch formulieren und das verabschieden. Da hängt es jetzt so gerade.
Da hängt es gerade. Der Gesetzestext wird wahrscheinlich im September verabschiedet. Und dann geht der Gesetzestext im September in die Diskussion, bevor er dann ja vom Landtag verabschiedet werden soll.
Dann wissen wir, noch ist nicht alles zu spät.
Nein, noch ist nicht alles zu spät. Wir sind gut dran, aber die Sommerpause steht uns ein bisschen Zeit.
Gehen wir mal der Reihe nach vor. Diese digitalen Kleinstsupermärkte, da habe ich ja gedacht, wir reden von Online-Shopping, aber darum geht es gar nicht, oder?
Nein, Online-Shopping ist ja zu unterscheiden, weil jeder Einzelhandel hat ja mittlerweile irgendwo einen Online-Shop hinten anzuhängen. Alle großen und auch kleineren Geschäfte haben online. Die digitalen Kleinstsupermärkte, man hat sie gerne so verkauft wie ein Automaten. Und wenn die meisten Leute ansprechen, sagen die, ach, was soll denn das?
So wie diese Milchautomaten auf dem Land.
Richtig, die man vom Bauern kennt, der seine Milch, seine Eier oder sonst sein Fleisch verkauft, wo ich mein Geld reinschmeiße, unten kommt dann die Ware raus. Das ist mitnichten so. Denn die digitalen Kleinstsupermärkte sind Läden, die kann ich begehen. Diese Läden sind vollkommen digital ausgestattet. Das heißt, da sind um die 800 Kameras drin, die den Laden überwachen. Sie kommen nur mit einer Karte hinein. Und die Regale sind gleichzeitig Waren. Das heißt, die wiegen immer ab. Wenn Sie also eine Packung Zucker beispielsweise rausnehmen, wiegt es natürlich dieses Regal ab, dass es leichter wird. Auch wenn Sie es wieder zurückpacken. Weil die müssen ja andauernd wissen, wie viel Ware drin
also und draußen ist. Also automatisch nachbestellt sozusagen.
Genau, damit dann auch notfalls der Nachbestellungsprozess ausgelöst werden kann, ganz klar. Und das Problem ist an diesen digitalen kleinen Supermärkten, die werden immer größer. Es waren ursprünglich mal 120 Quadratmeter geplant und jetzt sind wir mittlerweile bei 150 Quadratmetern, die das Gesetz vorsieht. Und wenn man sich 150 Quadratmeter vorstellt, zum Beispiel auf eine Wohnung übertragen, ist das eine ganz schöne Fläche. Das ist ein richtiges Geschäft und kein Kleinstsupermarkt mehr.
Aber trotzdem ist doch eigentlich dann alles Paletti. Also die MitarbeiterInnen räumen die Regale am Samstag ein und am Montag füllen sie nach. Wo ist denn jetzt das Problem?
Das Problem ist jetzt folgendes, die digitalen Kleinstsupermärkte kommen ja nicht ohne Personal aus, wie man gerne getan wird. Sie kommen sicherlich ohne Verkaufspersonal aus, weil es ja nur ein Räumpersonal gibt. Aber wenn diese digitalen Kleinstsupermärkte, und das ist das trojanische Pferd im Endeffekt, sich nur rechnen, weil sie 24/7 laufen, und das ist ja das Argument der Anbieter, diese Supermärkte rechnen sich nur, wenn sie rund um die Uhr geöffnet sind, auch am Sonntag. Das Problem ist aber, wenn die offen haben, es muss ja trotzdem Personal da sein, um zum Beispiel die Kameras zu überwachen, die Elektronik zu überwachen. Es muss Logistik angeliefert werden. Der wird auch am Sonntag eingeräumt. Es müssen Sicherheitsdienste vorhanden sein, die natürlich auch die Läden bewachen. Denn wir wissen, wenn kein Verkaufspersonal da ist, selbst bei Kameras, geht die Diebstahlquote hoch. Und interessanterweise wissen wir aus Darmstadt, dass die höchste Diebstahlquote in Hessen, dort gibt es die digitalen Kleinsupermärkte bereits, die höchste Zahl an Ladendiebstahlen gemeldet werden, 80%, weil dort andauernd im digitalen Kleinsupermarkt gestohlen wird und da muss die Polizei an.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ich mir ein Käppi aufsetze, dann ist das ein billiger Einkauf, oder?
Ja, das ist ein billiger Einkauf, richtig, ja. Und die Polizei, also die GdP, die Gewerkschaft der Polizei, beschwert sich schon massiv, weil die Polizei muss jetzt die Überwachung vornehmen. Das heißt, auch die Kosten der Überwachung muss man sich vorstellen, übernimmt ja nicht mehr die Firma, sondern übernimmt die Gemeinschaft.
Also dieses Einräumen, wie gesagt, kann man ja wahrscheinlich irgendwie auf den Samstag auslagern, insofern, dass da wirklich keiner arbeitet. Aber Sie sagen, es gibt dafür andere Leute und andere Leute, die für diese digitalen Kleinstsupermärkte arbeiten und das sind dann nicht mal Angestellte von diesen Ketten.
Richtig, das sind ja meistens irgendwelche nochmal billigere Mitarbeiter in Logistikunternehmen oder in Security-Unternehmen, die auch nochmal billiger gehalten werden. Und wir haben aber selber beobachtet, weil einige Sonntagsallianz-Mitglieder sehr aktiv sind und nochmal Sonntag sich so einen Laden angucken, die sehr wohl auch gesehen haben, dass auch am Sonntag kommissioniert wird, also hineingeladen wird. Das zweite Problem, da haben Sie mich recht, das ist mit dem Onlinehandeln. Weil nämlich, wenn der digitale Kleinstsupermarkt ohne Bedienung am Sonntag öffnen darf, dann möchte natürlich auch der Onlinehandel sonntags kommissionieren und ausliefern.
Kommissionieren heißt?
Also kommissionieren heißt, ich bestelle meine Ware und die Ware wird ja zur Verfügung gestellt. Und das geht mittlerweile vollautomatisch. Sie haben ja 1000 Quadratmeter große Lager, die mittlerweile vollautomatisch tausende von Artikeln mit Robotern und automatischen Pick-Uppern rausziehen und bepacken können. Amazon ist ja zum Beispiel in den Einzelhandelsverband deswegen eingetreten, weil sie es nicht schaffen, in Deutschland sonntags ausliefern zu dürfen. Die warten also jetzt nur drauf und sagen zum Beispiel, naja, wenn da jetzt ein digitaler Kleinstsupermarkt ist, der ohne Personal ist, dann darf doch auch mein Onlinehandel, der auch ohne Personal ist, das ist doch eine Benachteiligung. Ja. Die werden sicherlich klagen, weil sie nämlich dann sonntags die Ware ausliefern, packen und vor allem, wie gesagt, ausliefern wollen. Das heißt,
da werden ein paar Fahrer und Fahrerinnen
die ganze
unterwegs.
Logistikbranche, die sind dann am Wochenende auch noch unterwegs. Das heißt, der Paketbote verpackt ihn noch am Sonntag ihren Parkplatz voll.
Wo sollen die eigentlich stehen? Ich stelle mir vor, das ist in so einem kleinen Dorf ja vielleicht gar nicht dumm, wenn man da so einen Mini-Supermarkt hat, zu dem, was weiß ich, alle Dorfbewohner eine Karte haben, um da reinzugehen.
Ich bezeichne diese digitalen Kleinstsupermärkte wirklich gerne als trojanisches Pferd. Und dieses Argument ist natürlich auch ein trojanisches Pferd. Denn sicherlich geht es darum, die Nahversorgung im Land zu verbessern. Wir wissen, dass 43% der Kommunen, also 19% der Bevölkerung in Bayern, keine Nahversorgung mehr haben. Die gibt es nicht mehr.
Das heißt, im eigenen Ort gibt es keinen Supermarkt.
Genau,
es gibt dort keinen Tante-Emma-Laden, Supermarkt mehr.
So, das erste Argument ist natürlich, wenn ein digitaler Kleinstsupermarkt kommt, wird er, das ist wie so ein Staubsauger sicherlich, auch von den kleinen Automaten der Bauern und der Erzeuger einfach Kunden abziehen. Das ist das Hauptprinzip, wonach er lebt. Er zieht Kunden ab.
Warum?
Weil die Leute natürlich eher in den kleinsten Supermarkt gehen. Und wenn ich da meinen Kaffee kaufe, wenn ich mal meine Milch kaufe, dann kaufe ich auch mein Grillfleisch dort ein und mein
Brot. Weil man einfach nur einmal los muss, einkaufen zu gehen.
Genau, wenn ich einmal in einem Laden bin, warum soll ich noch dann zum Bauern gehen und noch das zweite Mal zum Automaten?
Okay. Ne? Macht Sinn.
Das zweite ist, die digitalen Kleinstsupermärkte sind natürlich sehr kostenintensiv. Sie haben zwar wenig Personal, aber Sie können sich vorstellen, dass die Technik dahinter ist. Ja. Man muss sich vorstellen, 80% des Marktes des Einzelhandels werden ja von finanzstarken Handelskonzernen betrieben. Nur die können sich diese Kleinstsupermärkte leisten.
Aber es wird sich für die ja dann trotzdem rechnen, ne?
Na, es rechnet sich aber eigentlich nur, wenn die richtig Umsatz machen. Und die werden auf Dauer woanders Umsatz machen. Das ist nämlich der nächste Punkt. Die Eckpunkte zum neuen Ladenöffnungsgesetz schlagen zum Beispiel vor, dass sogenannte Verkehrsanlagen den Bahnhöfen gleichgemacht werden.
Also, was heißt das?
Das heißt, am Bahnhof, das kennen wir ja, wenn wir am Bahnhof unterwegs sind, können Sie ja einkaufen.
Ja, genau.
Und zwar kann ich dort, wie an der Tankstelle übrigens auch, Waren des Reisebedarfs einkaufen. Also die ich zur Reise brauche, eigentlich gar keine anderen Waren. Die sind erstmal freigestellt. Das Problem, wo kein Kläger, kein Richter, also werden auch andere Dinge oft verkauft. Jetzt sollen aber nicht nur die Bahnhöfe, wir hatten das ja mal bei Thema hier in München, da haben wir den Bahnhof und die Galeria Kaufhof hatte mal geklagt, dass sie in Nähe des Bahnhofs auch öffnen dürfen, weil sie auch verkaufen wollten, weil sie sich benachteiligt sehen. Aber der Bahnhof ist ein Verkehrsgelände und es ist damals abgelehnt worden.
Okay.
Nun will man sogenannte Verkehrsanlagen den Bahnhöfen gleichstellen.
Was sind jetzt alles Verkehrsanlagen?
Also
mein Fahrradweg auch?
Nein, eine Verkehrsanlage ist eine Anlage, die zur Sicherung und Regelung des Verkehrs dient. Heißt es so schön in der Definition.
Eine Ampel,
eine Haltestelle, eine Kreuzung, eine Schleuse auch. Also überall, wo Verkehr ist, wo eine Haltestelle ist, wo Kreuzungen sind, dort sind Verkehrsanlagen. Und an diesen Stellen, ganz klar, wenn da Verkehrsknotenpunkte sind, wo Leute umsteigen, dort wird Umsatz generiert. Das Sendlinger Tor hier in München am U-Bahnhof ist ja ein großer Umsteigerbahnhof.
Ja,
ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Und seitdem die Geschäfte dort sind, läuft da richtig das Geschäft ab. Und wenn wir das Gleiche an anderen Verkehr...
Also da haben einige Supermärkte auch aufgemacht, eine Drogerie hat aufgemacht.
Genau.
Massenweise, also genau. Eine riesen U-Bahn-Station ist es geworden.
Das wird dann ja auch geschehen, dass man an Haltestellen geht. Das heißt, man macht dann an Verkehrsknotenpunkten mitten auf dem Land. In Österreich ist es ja auch schon so, ne?
Ja, genau. Aber da ist es auf der grünen Wiese.
Ich
überlege jetzt gerade, wenn ich mit der S-Bahn nach Hause komme vom Badesee und ich kann dann noch den Liter Milch, den ich abends für meine, Pfannkuchen brauche, kaufen, wäre ja eigentlich ganz praktisch.
Ja, aber wenn der Verkehrsknotenpunkt irgendwo an der grünen Wiese liegt, weil die Autos da halt damit rumfahren, dann erzeuge ich ja wiederum Verkehr, versiegle Flächen. Natürlich, das ist auch ein Thema. Ich muss neue Flächen wieder versiegeln, auch ein großes Problem. Und ich ziehe damit auch Verkehrsströme dorthin. Also die Umsätze werden diese Kleinstsupermärkte nur machen an den Verkehrsknotenpunkten, nicht auf dem flachen Land.
Also das heißt im Prinzip, mein Dorfladen wird nicht so umgebaut werden.
Die Untersuchungen zeigen, dass diese Supermärkte nur dann leben, wenn der Konkurrent geschlossen hat. Sie verkaufen also dann, wenn der andere nicht verkaufen kann. Deswegen rentieren sie sich natürlich am Sonntag. Deswegen rentieren sie sich rund um die Uhr, weil die anderen einfach zu dem Moment keinen Verkauf anbieten.
Das heißt, der Tante-Emma-Laden, der sich vielleicht noch hält, oder es gibt ja auch so ganz viele wirklich Dorfladen-Projekte, die können es natürlich nicht stemmen, da diese ganze Technik einzubauen. Und die Leute kaufen dann am Sonntag nicht dort, sondern in diesen digitalen Kleinstsupermärkten, setzen sich kurz ins Auto, fahren dorthin. Aber am Montag kaufen sie doch dann wieder im Dorfladen.
Also das ist ja auch eines so einer trojanischen Pferde. Denn es wird immer behauptet, je länger geöffnet ist, desto mehr Umsatz wird generiert. Das stimmt mitnichten. Denn längere Öffnungszeiten führen dazu, dass der Einkauf sich auch ausbreitet. Es wird nicht mehr eingekauft, sondern auf längere Zeit, nicht weil länger geöffnet ist.
Ich kann mein Geld nur einmal ausgeben.
Richtig. Und wenn ich mein Brot, mein Grillfleisch am Sonntag so im digitalen Kleinst-Supermarkt kaufe, gehe ich am Montag nicht nochmal zu meinem Genossenschaftsladen zum Beispiel.
Das macht Sinn.
Und der Genossenschaftsladen hat, wie Sie richtig sagten, weder das Geld, diese Digitalausrüstung zu stemmen, noch hat das Personal.
Okay. Das heißt, es ist nicht gut, weil erstens trotz Digitalisierung Leute da arbeiten müssen. Zweitens ist es nicht gut für die Infrastruktur der Dörfer, weil die Läden sowieso außerhalb angesiedelt werden. Und drittens profitieren mal wieder nur die großen Ketten und nicht die kleinen Einzelhandelsgeschäfte. Das sind so Ihre drei Kritikpunkte, oder?
Richtig. Es ist ein Wettbewerb der Besessenen, der im Endeffekt ist, geht hier nicht mehr um Vernunft, sondern es geht nur noch darum, und das ist ja ein Problem des Einzelhandels. Warum hat jeder Supermarkt einen eigenen Bäcker und da ist ein Bäcker noch davor? Weil es gibt, glaube ich, 7 große Bäckereien in München, die das Geschäft dominieren. Und wenn sie die Semmeln bei mir kaufen, dann kaufen sie sie nicht beim anderen. Also es geht ja nur darum, dem anderen Umsatz abzuziehen. Und das Ganze, was wir hier kritisieren, ist, es ist ja keine Strukturpolitik, die dort betrieben wird. Ilse Aigner war es damals, die als Wirtschaftsministerin 2013 oder 2014 war es, die letzte Wirtschaftsministerin, die hier noch beauftragt hat, wirklich wissenschaftlich die Strukturanalyse durchzuführen. Das tut die Landesregierung jetzt nicht.
Und deshalb glauben Sie, dass die besessen sind von dieser Idee, dass der Sonntag offen sein muss?
Was ich hier sehe oder was ich der Landesregierung vorwerfe, sie betreibt reine Konzernpolitik. Weil nur die Konzerne, wie Sie es schon gesagt haben, sich diese Supermärkte leisten können und wollen. Der Einzelhandel will es nicht. Die Beschäftigten wollen es nicht. Und auch für die Kunden wird es im Endeffekt negativ sein.
Die zweite Geschichte, die als Eckpunkt schon festgelegt worden ist, sind ja diese Shoppingnächte. Sollen die eigentlich am Samstag, Sonntag, weiß ich gar nicht, wann sollen die stattfinden?
Ingolstadt Village zum Beispiel hatte ein sehr schönes Beispiel. Und meine Kollegin, die Hanne Möller, die im Vorstand ist, hat mir erzählt, dass ihre Schwester dort in einem dieser, in der Village arbeitet. Und die haben zum Beispiel Shopping Night gehabt am Samstag bis 24 Uhr.
Ja, da habe ich endlich meine neuen Schuhe gekriegt.
Richtig,
ist doch praktisch, da habe ich endlich mal Zeit zum Einkaufen.
Ja, für die Auferstehung brauche ich neue Schuhe, das ist ganz wichtig. Und dann habe ich die am nächsten Morgen auch da. Das wäre auch eine Form von Auferstehungsfeier.
Es gibt ja eine Begrenzung, es sollen doch eh nur 8 oder so im Jahr sein. Damit kann man doch leben, oder?
Zum Glück ist es so, dass der Widerstand gegen längere Öffnungszeiten sich durchgesetzt hat und die Öffnungszeiten an sich in Bayern nicht erweitert werden sollen. Aber diese Shoppingnächte sind absolut unnotwendig. Man meint, mit ihnen mehr Geschäft zu machen, aber wir sind wieder bei dem Thema. Ich werde nicht dadurch, dass ich 12 Shoppingnächte oder 8, egal wie viel im Jahr mache, mehr Umsatz generieren. Und ich schaffe noch etwas. Indem ich Mitternacht geöffnet habe, schaffe ich Nachtarbeit und Spätschichten. Nachtarbeit und Spätschichten sind sicherlich notwendig in Berufen, die im Pflegebereich oder sonst was gibt. Einfach Berufe, ja, genau, die haben es nötig.
Leute Pflegebereich, sind Tag und Nacht krank. Ne? Schuhe richtig. Sind tagsüber genauso im Regal wie nachts.
Genau. Aber im Verkauf müssen wir das doch nicht einführen. Wir wissen ja aus den ganzen arbeitsmedizinischen Untersuchungen, dass Nachtarbeit und Schichtarbeit krank macht. Und 7 von 10 Mitarbeiterinnen im Verkauf sind nun mal Frauen. Das heißt, sie sind wieder Frauen, die meistens auch irgendwo Kinder haben oder Familie haben, die dann Nachtarbeit machen sollen. Und die Erfahrung ist einfach, das war bei der letzten aktiven Konferenz, hat der Betriebsrat vom Galeria Kaufhof hier am Olympiazentrum in München so schön gesagt, die Politik versteht einfach nicht, die ist doof, sagt er sogar wörtlich. So länger wir öffnen, umso weniger Personal habe ich.
Hä? Wie hängt das zusammen?
Weil das Personal geht. Die Arbeitsbelastung wird zu groß.
Okay.
Sie müssen mal beobachten, oder ist es vielleicht auch schon mal aufgefallen, also wenn ich bei uns gucken gehe, in unserem Einkaufscenter, wo wir mal einkaufen gehen, da ist ein Discounter drin. Früher bist du da reingegangen und man hat vor dem Ladenschluss oder nach dem Ladenschluss die Regale eingeräumt. Heute ist weniger Personal da. Heute räumen sie während der Geschäftszeit den ganzen Tag irgendwelche Regale ein. Die Kassen sind schlecht besetzt. Es sind weniger Mitarbeiter. Und so mehr Mitarbeiter gehen, umso größer wird die Arbeitsdichte auch für die Mitarbeiterinnen. Das heißt, es ist ein Stück für Stück auch Leute wie in der Pflege. Wir werden den gleichen Effekt haben wie in der Pflege, wie in der Erziehung, bei all dem, was ja auch in den Kindergärten. Die Frauen verlassen diese Branche.
Und suchen sich einen Job, der weniger anstrengend ist.
Und suchen sich einen Job, der weniger anstrengend ist, richtig. Das heißt, der Fachkräftemangel in einer Branche, die eh schon sehr gebeutelt ist, was Fachkräfte angeht, wird hier wirklich noch forciert.
Sie hatten aber am Anfang auch irgendwas gesagt, dass da irgendwas verlagert wird bei diesen Shoppingnächten. Also was ist jetzt anders?
Es gibt ja zum Beispiel sogenannte Marktsonntage. Die Rechtsprechung geht ja immer davon aus, wenn ich am Sonntag geöffnet haben möchte, eine Kommune darf in Bayern ja 4 Sonntage im Jahr öffnen.
Achso, bislang sind es nur 4.
Genau, es sind 4 Sonntage und dazu muss es aber einen sogenannten Anlassbezug geben. Ich kann das jetzt mal erklären anhand der Stadt Rosenheim, wo ich lange auch Kreispreises war. Wenn da also Stadtfest war oder eine Stadtveranstaltung, durften die Geschäfte innerhalb der Stadt geöffnet haben, weil an diesem Tag das Stadtfest war. Anlässe sind teilweise auch Hubertusfeste, Kirchweih oder irgendwelche traditionellen Ortsfeste. Ne? Nun hat aber ein großer Möbelhändler, der etwas außerhalb der Stadt gelegen ist, auch am Sonntag auf einmal geöffnet. Auf dem Klageweg ist dann festgestellt worden, Der Anlassbezug ist zwar in der Innenstadt da, aber Anlass heißt auch, es müssen die Verkehrsströme und Besucherströme gemessen werden. Und die sind nicht außerhalb der Stadt auf der grünen Wiese.
Das heißt, nur Leute, die sowieso zu diesem Fest gehen würden.
Richtig.
Also nur Geschäfte, die da sind, wo die Leute eh vorbeigehen, wenn sie zu diesem Fest gehen.
Genau, wenn sie also ein Fest in der Innenstadt haben, einer Gemeinde oder einer Stadt oder eines Dorfes, die Läden drumherum dürfen offen haben, weil dort die Menschen sind, die nicht außerhalb. Nun hat dieser Möbelhändler die Idee bekommen, ja, dann mache ich einen eigenen Anlass und hat ein Karussell aufgebaut. Naja, sagt das Gericht dann, aber stopp mal, das ist ja kein Anlass. Wenn ich ein Karussell aufbaue und dann sage, ich kann sonntags geöffnet haben, ist kein Anlass. Weil der Anlass muss wirklich sein, zum Beispiel ein traditionelles Fest oder ein Markttag, den es ja manchmal auch so gibt. Mhm. Das muss vorhanden sein. Und das ist bis jetzt so, dass man, wenn da Öffnungen rechtswidrig waren, konnten wir klagen, weil wir das Gesetz hatten.
Wir ist jetzt wer?
Also die Sonntagsallianz oder eine Trägerorganisation der Sonntagsallianz.
Sonntagsallianz sind Gewerkschaften, Kirchen und so weiter.
Genau, also Sonntagsallianz, da gehört Verdi dazu, da gehört die katholische Arbeitnehmerbewegung dazu, die Betriebsseelsorge und evangelischerseits der kirchliche Dienst der Arbeitswelt und die AFA. Die können klagen aufgrund des Bundesgesetzes. Wenn jetzt aber das Ladenschlussgesetz die Verantwortung in die Kommunen trägt, um, jetzt kommt das trojanische Pferd wieder, zu entbürokratisieren. Ja, wer will nicht weniger Bürokratie? Da sind wir alle sofort dafür. Ne? Aber das Problem ist, wir können nicht mehr aufgrund des Gesetzes klagen, sondern wir müssen dann gegen die Kommune klagen. Weil zu sagen, ich plane einen Diebstahl oder einen Diebstahl zu vollziehen, ist ein Unterschied.
Das müssen wir jetzt erklären.
Das Gesetz sagt, ich plane einen Diebstahl, weil der Anlassbezug im Endeffekt ausgehebelt werden soll.
Also die Stadt.
Und den Diebstahl übernimmt dann die Kommune, indem sie eine Verordnung erlässt. Das heißt, bis jetzt konnte man aufgrund der Gesetze höher klagen. Also
weil es ein Bundesgesetz war und die waren.
Und jetzt muss man gegen jede einzelne Kommune oder Veranstalter klagen. Also offiziell sind es ja 4 Sonntage, die wir offen haben. Aber wenn wir es auf die bayerischen Kommunen umrechnen, nageln Sie mich nicht fest, sind es über 500 Sonntage umgerechnet, die in Bayern irgendwo sonntags geöffnet sind. Mhm. Genau. Und man will auch zulassen, dass die Kommunen selber bestimmen, ob sie zum Beispiel Bäderort sind, Kurort oder Wallfahrtsort. Weil dann gelten ja auch besondere Öffnungszeiten. Das heißt, es würde eine Vielzahl von Klagen nach sich führen. Das trojanische Pferd ist, wir schützen den Sonntag. Es wird dann nochmal gesagt, naja, die Öffnungszeiten bleiben alle gleich. Aber wenn dann die Nachsätze kommen, merkst du, da kommen die Shoppingnächte, da kommen noch mehr Sonntage, die geöffnet werden sollen. Ja?
Ausgehöhlt.
Genau. Also es ist eine Salamitaktik, die man da unten betreibt.
Diese Diskussionen kennen wir ja wirklich schon seit Jahrzehnten. Die von uns, die schon seit Jahrzehnten auf der Welt sind. Die KAB steht nicht alleine da mit ihrer Meinung. Sie haben eben schon gesagt, es gibt diese Allianz. Da arbeiten Sie immer schon zusammen.
Die Allianz für den Freien Sonntag ist eine bundesweite Bewegung, auch weltweit übrigens unterwegs. Also es gibt nicht nur Allianz für den Sonntag bei uns, sondern gibt es europaweit und weltweit, weil der Sonntag überall ja immer wieder Angriffspunkt ist.
Das heißt, Sie kämpfen auf jeden Fall dagegen. Aber diese Eckpunkte sind ja jetzt schon verabschiedet. Haben Sie denn jetzt überhaupt noch irgendeine Chance? Also kann man da überhaupt noch was dagegen machen?
Wir können jetzt etwas dagegen machen. Die Eckpunkte müssen jetzt in ein Gesetz gegossen werden. Das Gesetz scheint mit einer heißen Nadel gestrickt zu werden, weil vor ein paar Wochen in den runden Tischen bei der Anhörung war noch nicht ein Buchstabe aufs Papier gebracht. Wir werden also uns den Gesetzentwurf angucken müssen. Wir werden dann sicherlich auch diesen Gesetzentwurf genauer anschauen und dann nochmal dementsprechend gucken, wo die Hürden und die Fallen liegen. Ne? Also wer versteckt sich im Bauch des trojanischen Pferdes da so als feindlicher Gegner drin, der Troja also den Sonntag dann zum Fallen bringen könnte? Ne? Das werden wir analysieren, das werden wir bekannt machen, da werden wir Aufklärung betreiben und wir werden sicherlich auch unsere Form des Protestes formieren dagegen. Wir werden Menschen darüber informieren und sie auch dazu aufrufen, von ihrem Recht als mündige Bürgerinnen und Bürger Gebrauch zu machen, um zu protestieren.
Und so ein bisschen in die Richtung haben wir ja heute jetzt auch schon gearbeitet mit dieser Folge von Kabum, weil die Knackpunkte haben Sie uns jetzt total schön erklärt. Aber es gibt ja einen Grund, weswegen Sie sich dagegen so verwehren. Also auch einen anderen Grund. Sie haben es am Anfang schon so ein bisschen gesagt, die Gewerkschaften haben schlicht den Arbeitnehmerschutz betrieben. Sie als KAB, als katholischer Verband, haben da ja noch ganz andere Beweggründe. Und normalerweise kommt ja am Ende von jeder Folge Kabum ein geistlicher Impuls. Wenn Sie jetzt schon hier im Studio sind, frage ich Sie einfach mal direkt, warum ist Ihnen das als katholischer Verband so wichtig?
Der Grund ist der Dreh- und Angelpunkt unseres biblischen Gottesverständnisses. Also wenn ich mir angucke, einfach ins Buch Genesis hineingehe, ne? Ihr wart Sklaven, das Volk Israel ist ja in Ägypten gefangen, war an Sklavenschaft und ist letztlich dann auf den Weg in die Freiheit gemacht. Und im Endeffekt führt dieser ganze Exodus, dieser ganze Auszug Israel hin zum Berg Sinai, wo Mose dann ja auch schließlich die 10 Gebote und auch den Schabbat verkündet, den Tag der Ruhe. Und bevor sie ja zu diesem Tag, bevor sie auch zu dem Berg kommen, Sinai, kommt ja auch das Manna noch, ne, am sechsten Tag. Mhm. Ja, sie haben ja jeden Tag Manna und am sechsten Tag ist ja dann diese doppelte Portion von Manna da, wovon sie am siebten Tag essen. Das hat einen tiefen Grund. Der Schöpfungsbericht der Bibel bezieht sich auf noch ältere Schöpfungsberichte. Und es war einfach damals so, dass man ein ganz klares Verständnis hatte von Arbeit. Arbeit war für die Unfreien. Die Götter zum Beispiel hatten ein Privileg. Sie ruhten. Sie hatten keine Arbeit. In der Antike war es dann so, im Griechenland ähnlich. Arbeit war etwas für die Sklaven und für die Frauen. Die Männer haben nicht gearbeitet, die freien Männer. Das heißt, indem Gott seine Arbeit dann in diesem 7-Tage-Schöpfungsbericht auch durchzieht, ne, und am siebten Tag ruht und alle auffordert, an dieser Ruhe teilzuhaben, lässt er den Menschen, und das ist eine revolutionäre Idee, lässt er den Menschen an seiner göttlichen Ruhe teilhaben. Diese Ruhe ist göttlich, ein Privileg Gottes, und der darf ich als Normalsterblicher auf einmal teilhaben. Und wenn ich das aufgebe, wird es schwierig. Und nochmal der Gedanke zurück, Sklavenhaus Israel, Befreiung, das ist eine Form von Freiheit. Halte den Schabbat, weil ich dich in die Freiheit geführt habe. Und ganz interessant zu beobachten ist einfach, im Alten Testament bedeutet Freiheit bei der Mutter, bei Freunden sein. Ganz anders als unser Freiheitsbegriff, den wir heute haben. Heute sagen wir gerne Freiheit, ich möchte konsumieren.
Genau.
Da sagt das Alte Testament, nein, Freiheit heißt Leben in Gemeinschaft.
Weil ich denke mir natürlich, es ist ja für mich total entspannt und frei. Ich bleibe bei meinem Schuhtick, wenn ich am Sonntag meine Schuhe kaufen kann. Dann bin ich super entspannt von meiner Arbeit in der Woche. Warum soll ich das nicht sein?
Die Frage ist, vollziehe ich mich als Mensch im Kauf oder bestehe ich als Mensch aus anderen Dingen? Ne? Dieser Gedanke ist ja auch dann in die Weimarer Verfassung, in das Grundgesetz hineingekommen, wo eindeutig gesagt wird, der Sonntag ist ein Tag der seelischen Erhebung, frei von Arbeit und auch von all Tätigkeiten, die an den Werktag erinnern. Da ist auch die Rechtsprechung interessanterweise auf unserer Seite. Das heißt, einen Tag mal wirklich zur Ruhe kommen, zur Besinnung kommen und sich vielleicht auch mal zu zwingen, zur Ruhe zu kommen. Damit wirklich mal alles so ein bisschen abfällt und ich mal ein paar Dinge herankomme in meiner Seele, wo ich am Alltag nicht herankomme. Das passt ja ganz gut, was wir in dem letzten Podcast auch hatten. Ne? Die ganzen Probleme, die wir so haben, nicht fliehen, indem ich sofort wieder ins Internet fliehe oder in andere Welten, sondern einfach mich selber aushalten und zu mir zu kommen. Mich als Mensch zu erkennen. Zu mir in Ruhe zu kommen.
Kann ich ja machen, aber warum muss ich das am Sonntag machen?
Die Schwierigkeit ist natürlich auch wieder, weil der Sonntag, jetzt sind wir wieder beim Thema Gemeinschaft, weil es ein Gemeinschaftstag einfach ist. Ne? Also wenn jetzt ich eine Familie nehme, sagen wir mal, nehme ich meine Familie, meine Kinder sind jetzt raus, aber ich hatte montags meinen freien Tag, jetzt meine Frau hat Mittwoch den freien Tag, dann können die Kinder aber am Donnerstag zum Beispiel nicht zum Fußballtraining gehen, weil dann der Fußballtrainer freien Tag hat. Wenn jeder einen individuellen freien Tag hat, kommt unsere Gesellschaft aus dem Gleichklang. Das heißt, was für mich als Mensch gilt, dass ich eine Struktur brauche von Arbeit und Ruhe, Aktion und Kontemplation, wie wir so schön theologisch sagen, das brauchen wir auch für die Gesellschaft. Auch die Gesellschaft braucht Arbeits- und gemeinsame Ruhezeiten, um zu feiern zum Beispiel. Wann will ich denn Hochzeiten feiern? Taufen feiern? Oder weiß ich was feiern? Ne? Wir merken es da schon, wie schwer es ist, Beerdigung zu feiern, die Leute bundesweit zusammenzukriegen. Und wenn dieser Sonntag fehlt gesellschaftlich, dann stirbt auch das ganze gesellschaftliche Leben ab.
Und da sind wir dann bei diesem, bei der Mutter sein, bei dieser Übersetzung?
Dann sind wir bei der Mutter sein, bei Freunden sein, bei der Mutter sein.
Genau, übertragen.
Genau, genau. Ursprünglich war es ja der Punkt, wenn die Sklaven nach 50 Jahren entlassen worden sind, im Jubeljahr, sind sie wieder zur Mutter zurückgekehrt. Und das ist dieser übertragende Gedanke.
Das ist die Freiheit dann.
Genau, weil wir gemeinsam miteinander auch den Tag der Ruhe halten. Und der Schabbat, wenn man ins Judentum hier reinguckt, auch die Eucharistiefeier am Sonntag, die ja, das jetzt nachzuvollziehen, das würde jetzt in den Raben springen, aber das ist auch ein Gemeinschaftsakt. Ihr lebt immer von Gemeinschaft, von Einzelnen und von der Gemeinschaft. Die Sonntagsruhe ist die wahre Strukturpolitik, die wir brauchen. Weil der Sonntag nämlich die Struktur schafft, damit alle zur Ruhe kommen.
Und damit alle Leute gut miteinander klarkommen und sich ab und zu auch mal sehen können.
Genau. Und ihre Freiheit als Mensch genießen können.
Das ist doch ein schöner Gedanke. Den nehmen wir mit und machen Schluss für heute. Vielen Dank, Michael Wagner.
Vielen Dank fürs Einladen und vielen Dank fürs Gespräch.
Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ihre Brigitte Strauß.
Das war Kabumm, ein Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung, produziert vom St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.